Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 247. Funpod-Ausgabe, sagt Michael. Letzten August lernte ich Rita Breker-Krämer anlässlich einer Tomatenverkostung in ihrer Gärtnerei im Werkhof in Dortmund kennen. Der Werkhof war in den 80er Jahren als Verein gegründet worden mit dem Ziel, arbeitslose Jugendliche in diesem sozialen Brennpunkt auszubilden und zu beschäftigen. Einer der dafür gegründeten Betriebe war die Gärtnerei, in der Rita Breker-Krämer mittlerweile seit 31 Jahren arbeitet und die sie auch schon seit Jahren leitet. In unserem Interview stellt sie den Werkhof sowie die Gärtnerei vor und wir erfahren auch, wie es dazu kam, dass sie mittlerweile jedes Jahr 100 verschiedene Tomatensorten anbaut und welche Auswahlkriterien eine Rolle spielen.
Ja, mein Name ist Rita Breker-Krämer, ich bin 56 Jahre alt, komme ursprünglich von einem großen bäuerlichen Betrieb aus dem Münsterland, bin dort aufgewachsen mit 10 Geschwistern, also wir waren 11 Kinder, in einem relativ großen Hof und bin eigentlich da schon geprägt worden, denke ich, durch den großen Gemüsegarten meiner Großmutter und auch durch die Landwirtschaft meiner Eltern. Wir hatten im Grunde genommen damals einen schönen Gemischthof, also mit Pferden und Kühen und Schweinen und Hühnern und Gänsen und Enten und alles, was man sich so vorstellen kann. Heute ist das natürlich auch anders. Heute ist es ein reiner Schweinezuchtbetrieb. Und ich bin dann mit 18 durch mein Studium nach Dortmund gekommen und habe hier Sozialpädagogik studiert. Und bin dann als Sozialpädagogin sozusagen hier in der Demeter-Gärtnerei der Werkhof Projekt GmbH, also des Werkhofes, angefangen als Sozialpädagogin hier zu arbeiten. Mhm. Und habe dann nach 4 bis 5 Jahren meine externe Prüfung auch zur Gärtnerin hier abgelegt, weil ich damals auch mit Jugendlichen gearbeitet habe, also schwer vermittelbare Jugendliche vom Arbeitsamt schwer vermittelbar, die hier eine Ausbildung gemacht haben und ich habe mit denen Berufsvorbereitung gemacht. Also botanische Namen gelernt, Mathe gemacht und diese Hefte, die schreiben müssen, geschrieben. Und irgendwie habe ich mir natürlich dabei auch selber viel angeeignet und habe dann gedacht, ich kann mich auch gut zur Prüfung anmelden. Und ja, so hat sich das dann hier entwickelt, dass ich hier irgendwann nach vielen Jahren dann auch die Leitung der Gärtnerei übernommen habe. Mhm.
Wo sind wir hier? Was ist der Werkhof?
Genau. Also wir sind hier im Dortmunder Nordosten, sozialer Brennpunkt damals von Dortmund, Dortmund-Scharnhorst, Dortmund-Grevel. Grevel ist eigentlich ein kleines Dörfchen, wo auch einige Pferdebesitzer sind. Eine große Reithalle gibt es hier. Es gibt hier noch richtige schöne Fachwerk. Höfe, was man hier im Dortmunder Nordosten eigentlich gar nicht erwartet. Der Werkhof hat sich damals gegründet, um hier im sozialen Brennpunkt Jugendlichen eine Chance für eine Ausbildung zu geben. Und da gab es dann verschiedene Ausbildungsbereiche. Es gab eine Schreinerei, es gab eine Großküche der Gesamtschule, es gab eine Schneiderei, eine Schlosserei und unter anderem wurde in dem Rahmen auch die Gärtnerei, eine kleine Demeter-Gärtnerei hier gegründet, um dann mit EU-Geldern diesen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu schaffen. Da gab es dann auch 2 Durchgänge mit jeweils dann 50 Azubis und nach 6 Jahren wurden dann diese EU-Gelder gestrichen und dann haben wir uns auf der Suche nach neuen Maßnahmen sozusagen gemacht.
Wer hat das Ganze initiiert? Ging das von der Stadt aus?
Nee, das war eine Initiative von Menschen, die hier in Dortmund eigentlich eine Waldorfschule gründen wollten und eigentlich auch genau hier in Scharnhorst, haben dafür aber keine Genehmigung bekommen. Und unter anderem war da ein Lehrer dabei von der Gesamtschule, es war ein Jugendstaatsanwalt dabei, der einfach gesehen hat, wie viele Jugendliche hier keine Chance haben und eigentlich in den Knast wandern müssten sozusagen. Und die haben sich dann zusammengetan und haben die Genehmigung für die Waldorfschule nicht bekommen und haben dann gesagt, okay, dann gründen wir ein Ausbildungsprojekt. Und das war so Anfang der 80er Jahre, da war ja ganz viel auch in Bewegung. Da sind ja ganz, ganz viele Demeter-Gärtnereien auch in der Zeit gegründet worden und so ist dann hier auch der Werkhof entstanden.
Mhm. Welche Erfahrungen hat der Werkhof so gemacht?
Also es ist so, dass wir in den ersten Jahren diese Ausbildung, die wir gemacht haben, dass wir die Plätze total schnell besetzen konnten und die Jugendlichen haben fast alle auch die Ausbildung geschafft. Und es ging gar nicht unbedingt darum, dass die jetzt Schreiner oder Gärtner werden wollten und auch in dem Beruf weitergearbeitet hätten, sondern einfach darum, dass die einfach eine Chance hatten, auch eine Ausbildung zu machen, sich ihr Leben zu strukturieren, irgendwo dann einen anderen Job zu finden zum Beispiel. Mhm. Also da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Wir haben das Ganze ja nachher umgewandelt in ein Modellprojekt Schülerwerkstatt. Das war eigentlich das erste hier in Deutschland, wo wir Schulverweigerer-Kids eine Möglichkeit gegeben haben, eine Schulersatzmaßnahme bei uns zu machen. Also die waren dann bei uns in den Werkstätten. Wir hatten 3 Lehrerinnen im Projekt, wir hatten Werkanleiter im Projekt und haben in diesen 5 Werkstätten dann jeweils bis zu, also insgesamt 65 Schüler betreut, die aus den Schulen abgesondert wurden zu uns, die dann täglich bei uns praktisch ihren handwerklichen Unterricht hatten und Nachhilfe bekommen haben oder Unterricht bekommen haben von den Lehrerinnen, die bei uns im Projekt waren. Und viele von denen haben es dann tatsächlich auch geschafft, bei uns anzukommen. Mhm. Also die haben halt manchmal schon über 1-2 Jahre die Schule geschwänzt, sind gar nicht mehr hingegangen. Die Schulen und Eltern und Lehrer waren ratlos. Und durch das handwerkliche Arbeiten konnte man die einfach erreichen. Also das war ein richtig tolles Projekt und wird auch jetzt noch weitergeführt in der Kombination mit einer Jugendwerkstatt, wo die auch noch den Schulabschluss nach Klasse 9 nachholen können. Also es ist schon so, dass wir, denke ich, auch gerade auf Dortmund bezogen, dieses Projekt schön entwickeln konnten, dass wir genau diese Jugendlichen und Schüler ansprechen können, die einfach Probleme haben. Mhm. So, ne? Mhm. Und Scharnhorst war ja damals auch viele Jahre in aller Munde. Jetzt ist ja eigentlich der ganze Dortmunder Nordosten betroffen. Scharnhorst noch nicht mal mehr unbedingt. Aber es war ja so, in den 70er Jahren ist da ja so eine Trabantenstadt entstanden, sag ich mal. Und dann hier das Projekt anzusiedeln, ist ja auch eine schöne Sache, finde ich. Also hat mir auch immer Spaß gemacht, die Arbeit.
Wir treffen uns jetzt im Januar 2019. Wer ist denn aktuell Träger oder wie sieht der organisatorische Rahmen im Moment aus?
Genau, also es ist größer gewachsen. Unser Träger ist jetzt die Werkstatt im Kreis Unna, ist ein Maßnahmeträger, der halt sehr viele Maßnahmen vorwiegend mit dem Jobcenter macht. Und hier in Dortmund sind wir halt die Werkhof Projekt GmbH. Wir haben circa 90 Mitarbeiter hier in Dortmund. Machen unterschiedlichste Maßnahmen. Also wie gesagt, die Schüler- und Jugendwerkstatt gibt es immer noch und wir machen aber sehr viele Arbeitsgelegenheiten, also 1-Euro-Jobs. Wir haben nach dem neuen Gesetz 16i Mitarbeitende hier. Da haben wir auch, ich glaube, circa 40 Mitarbeiter nochmal zusätzlich. Machen verschiedene Maßnahmen, Förderzentrum, berufsvorbereitende Maßnahmen, BVBs. Wir haben auch heute noch mit dem Sitz in Derne, in der alten Zeche, Werkstätten, Metalllager, Logistik, Schreinerei und eine Küche, eine Kantine. Dann haben wir hier in der Nähe ein Sozialkaufhaus, wo auch Entrümpelungen, Wohnungsentrümpelungen gemacht werden und Möbel aufgearbeitet werden und verkauft werden. Und dann gibt es noch eine große Gruppe, die zum Thema Umweltschutz was machen. Mhm. Und hier in der Gärtnerei hat sich das so entwickelt, dass sich die Gärtnerei auch vergrößert hat. Also wir haben mittlerweile circa 0,5 Hektar unter Folie und Glas und im Freiland gut 4 Hektar im Freilandanbau. Mhm. Hier beschäftigen wir mittlerweile, also wir arbeiten hier mit einem Demeter-Landwirt, einem Gärtnermeister und einem Meister mit Behinderung und mit mir selber, ich bin ja Sozialpädagogin und Gärtnerin, beschäftigen wir hier 15 Menschen, die einen 1-Euro-Job machen und 15 Menschen, die diese 16i-Stelle haben. Das ist eine ganz neue Maßnahme vom Jobcenter. Und noch 5 Jugendliche, die im Förderzentrum sind. Das sind also ganz schwache Jugendliche, die erstmal Struktur lernen sollen. Und dann haben wir auch noch 5 Plätze für Schüler und Jugendliche. Also wir sind ein sehr großes Team.
Ja.
Und haben aber auch im Sommer und Frühjahr ausreichend Arbeit. Im Winter ist es ein bisschen schwierig.
Genau.
So, das merkt man momentan auch. Alles ist gefroren hier. Und trotzdem sind wir schon dabei, die ersten Sachen auszusäen. Heute werden Salat, Spinat und Lauchzwiebeln gesät zum Beispiel. Wir haben auch viele andere Arbeiten, Kompostarbeiten und Aufräumarbeiten. Maschinen werden repariert. Wir haben unsere ganzen Einradkarren jetzt durchrepariert. Dann lernen die auch, wie man schweißt und wie man mit einer Flex umgeht. Und
ja.
Also es ist schon ein sehr vielfältiger Job,
ja,
muss ich sagen.
Ja, klingt so. Machen die Jugendlichen hier auch eine richtige Gärtnerlehre?
Nee, leider nicht. Also haben wir ja viele Jahre gemacht, hatten dann eine Zeit lang keinen Gärtnermeister. Jetzt haben wir wieder einen, aber wir sind noch nicht so weit, als dass wir sagen könnten, wir sind jetzt wieder ein Ausbildungsbetrieb. Dafür müssen wir uns erst noch mal wieder neu anerkennen lassen. Und es muss auch ins Konzept passen. Also wir betreuen hier so viele Menschen, dass wir im Moment noch zu sehr damit beschäftigt sind. So.
Ja.
Und der Gärtnermeister macht auch nur im Moment einen Teilzeitjob. Von daher passt das nicht ganz so gut.
Ja.
Aber in Zukunft werden wir das sicherlich machen.
Was war so die Grundidee, warum man sich damals für Demeter-Gärtnerei entschieden hat?
Also ich war ganz zu Anfang nicht dabei. Ich bin jetzt tatsächlich auch schon 31 Jahre hier. Also ich bin 1988 hier eingestiegen. Die Idee kam, denke ich, von den Gründern des Vereins Werkhof, weil das Anthroposophen waren.
Ach,
sind.
Okay.
Und die halt eigentlich ja auch hier...
Ja.
Eine Waldorfschule gründen wollten. Die haben auch damals noch eine Beratungsstelle tatsächlich hier in Scharnhorst gegründet, die es auch immer noch gibt. Und also ich denke, das war einfach deren Ziel, dass das hier auch dann Demeter wird. Und war auch von Anfang an Demeter.
Ja, okay. So ein Schwerpunkt beim Gemüseanbau sind ja die Tomaten. Ne? Wir haben uns ja letztes Jahr bei dieser Tomatenverkostung kennengelernt, wo so viele verschiedene Tomatensorten zum Probieren da waren, wie ich noch nie auf einem Fleck gesehen habe. Wie ist denn die Geschichte davon?
Also es ist ja so, dass wir mit den ganzen Maßnahmeteilnehmern, die wir haben, gerade mit den 1-Euro-Jobbern, dürfen wir nicht in die Produktionsarbeit gehen. So, wir dürfen die qualifizieren, wir dürfen die aber nicht als Mitarbeitende in der Produktion haben. Das wäre ja eine Wettbewerbsverzerrung sozusagen.
Okay, ja.
So. Und damals haben wir überlegt, was können wir denn Gemeinnütziges machen? Und es war irgendwie, ich sag mal so vor 10, 12 Jahren so, dass der Uli Schulze von der Landwirtschaftskammer in Münster, der sozusagen für den Erhalt der alten Sorten arbeitet, auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob wir hier, weil wir auch viel soziale Arbeit machen, nicht die Möglichkeit hätten, ein paar alte Sorten für ihn zu vermehren. Zum Saatguterhalt und auch einfach, um zu gucken, wie sie sind und wie sie wachsen. Und damals sind wir da eingestiegen und haben mit, ich glaube, 10 Sorten begonnen und waren total begeistert. Also es war so, dass wir die halt gesät und angebaut haben und verkostet haben und alle total glücklich darüber waren, dass wir so leckere Tomaten hatten.
Wie lange ist das her?
Ich schätze mal so 10, 12 Jahre. So um den Dreh, genau weiß ich es leider nicht mehr. Und dann hat sich das verselbstständigt, sage ich mal. Aus den 10 Sorten wurden dann halt immer mehr. Der Herr Schulz hat uns nochmal Sorten dazu gegeben. Wir haben von bekannten Sorten aus dem Urlaub mitgebracht bekommen. Und auch die Mitarbeiter hier haben Sorten mitgebracht. Und so kamen dann Sorten aus Russland und Polen dazu. Und wurde halt immer bunter und man hat auch so mitbekommen, dass wir ja nicht die Einzigen sind, die das machen. Also es hat sich ja überall auch was getan. Also die Tomatensorten haben sich ja überall wieder in den Gärten, denke ich, eingefunden. Und mittlerweile haben wir, ich schätze mal, circa 100 Sorten, die wir vermehren.
Ja.
Und haben immer einige auch wieder rausgenommen, weil wir nicht zufrieden waren. Einmal vielleicht mit dem Geschmack oder auch mit dem Aussehen der Pflanze, mit der Gesundheit der Pflanze. Und es ist jetzt nicht unbedingt immer wichtig für uns, dass sie einen riesigen Ertrag hat, sondern für uns ist eigentlich der Geschmack das Wichtigste oder das Aussehen der Frucht im Grunde genommen. Und wir haben zum Beispiel eine Sorte dabei, die Bali, die hat eine wunderschöne Form, hat auch einen relativ guten Ertrag, aber mir schmeckt sie überhaupt nicht so. Aber sie sieht wunderschön aus und ist sehr besonders so. Und dann darf sie auch bei uns bleiben. So haben wir das für uns dann entschieden. Und es ist so über die Jahre so, dass wir sehr viel Jungpflanzenanzucht allgemein auch machen. Also auch für Kollegen, für Demeter-Kollegen, für andere Gärtnereien, weil wir halt die Möglichkeit haben, dass wir ein beheiztes Glasgewächshaus haben, weil wir einen guten eigenen Demeter-Kompost haben und unsere Anzuchterden auch selber mischen. Und die Vorgabe ja ist, dass wenn man in der Anzuchterde für einen Demeter-Betrieb Jungpflanzen zieht, dass man mindestens 30% eigenen Demeter-Kompost in der Erde hat. Und wir im Winter und im Frühjahr ja auch viele Menschen haben, die wir hier gerne beschäftigen. Und so hat sich das über die Jahre sehr extrem so entwickelt, dass wir sehr viel Jungpflanzenanzucht machen und dementsprechend auch sehr viel Jungpflanzen an den Endverbraucher verkaufen. Also wir haben mittlerweile hier auf dem Hof einen großen Verkaufsbereich, wo in der Saison also täglich verkauft wird und wir auch eine sehr hohe Nachfrage haben. Und wir bestücken auch einige Märkte. Also wir waren jetzt hier öfter schon an der Ökostation in Bergkamen. Im Westfalenpark gibt es immer einen Frühlingsmarkt. Und bei Manufaktum waren wir schon hier in Waltrop. Okay. Die haben ja auch so Gartenmärkte. Und die Nachfrage ist bei den Kunden einfach sehr groß. Also nicht nur nach den historischen Tomatensorten, sondern auch nach allen anderen Gemüsejungpflanzen, die wir anbieten. Ja. Und zu den Tomatensorten haben wir auch noch mal fast 40 Chili-Sorten, die wir vermehren und auch anbieten. Und über die Jahre entstehen da natürlich auch Kontakte mit Köchen oder mit Menschen, die die Produkte auch irgendwie weiterverarbeiten und dann auch anbieten. Also da gibt es ganz spannende Sachen. Das ist einfach schön, das macht Spaß. Und es ist ja auch so, dass die alten Sorten dadurch wieder an Bedeutung gewinnen.
Ja. Na? Was spricht denn für die alten Sorten?
Also für mich ist das Wichtigste einmal tatsächlich, dass es eine viel größere Vielfalt gibt, dass diese oft wesentlich besser schmecken, dass man einfach den Geschmack der Tomate sozusagen auch wirklich hat. Und die Gesundheit der Pflanzen ist unterschiedlich, sag ich mal, aber es sind einfach nicht so hochgezüchtete Sorten, sondern man kann sie selber vermehren und das Saatgut auch im nächsten Jahr wieder verwenden. Also, dass es halt samenfeste Sorten sind. Das ist natürlich das, was uns hier auch sehr wichtig ist. Und wenn ich jetzt so an die Produktionssorte Tomate denke, die wir hier bei uns in der Gärtnerei anbauen, können wir nicht unbedingt gut auf eine samenfeste Sorte zurückgreifen. Da haben wir wirklich ein Problem. Das hatten wir auch an diesem Abend, wo es um diese Sortenvielfalt ging, ja diskutiert, dass wir zum Beispiel die Tomaten, die wir über unseren Lieferservice vermarkten, also die historischen Tomaten sehr schwierig vermarkten können, weil sie ja einfach nicht so haltbar sind und oft auch rissig sind, unterschiedliche Größen haben. Und das größte Problem ist einfach, dass sie oft zu weich sind für den Transport. Und wir sind tatsächlich auf der Suche nach einer samenfesten Sorte, die wir im Produktionsanbau anbauen. Da sind wir auch zum Beispiel mit der Bingenheimer Saatgutfirma in Kontakt. Wir sind mit den Sorten, die es im Moment auf dem Markt gibt, einfach nicht gut zufrieden. Also wir kommen nicht gut klar. Und wir haben auch in den letzten Jahren immer mal wieder F1-Hybriden angebaut, haben auch eine Sorte, die wir sozusagen als Hofsorte über Jahre jetzt schon anbauen, wo wir aber auch gerade im letzten Jahr sehr unzufrieden waren, weil wir den Eindruck hatten, dass die geschmacklich einfach nicht gut war. Wahrscheinlich wegen der großen Hitze und der Trockenheit.
Ja.
Ne? Dass sie einfach auch dadurch ihren Geschmack nicht so gut ausbilden konnte.
Mhm, klar.
Und wir hatten auch an dem Abend, war ja auch der Jörg Schlösser da von der Bingenheimer Saatgut AG, und der hat sich auch mal ganz speziell nochmal die historischen Sorten angeschaut, um zu gucken, ob es da nicht die eine oder andere Sorte gibt, an der man züchterisch weiterarbeiten kann. Und mit dem habe ich auch nochmal darüber gesprochen, dass die Sorten, die jetzt zum Beispiel angeboten werden, das ist zum Beispiel Sorte Tika oder Pilu oder Bolster Granda, also viele unserer Demeter-Kollegen bauen die an. Wir hatten die im letzten Jahr auch im Anbau, waren aber mit allen Sorten einfach auch unzufrieden. Die waren geschmacklich nicht besonders gut, und das Problem ist einfach, dass sie oft viel zu schnell weich sind und dann für die Vermarktung über einen Lieferservice den Standard nicht erfüllen, sag ich mal. Also für eine Direktvermarktung auf dem Wochenmarktstand oder im Bioladen ist das nochmal was anderes.
Mhm.
Da kann man das auch gut kommunizieren, denke ich. Aber für so einen Lieferservice, und unser Lieferservice beliefert ca. 1500 Kunden die Woche, ist das ein Problem.
Ja.
So.
Ist klar.
Genau.
Mhm. Das heißt also wenn ich höre, es gibt ungefähr 100 Tomatensorten hier und die meisten davon, die sind eben nicht gut transportfähig. Ich denke mal, die werden ja nicht alle nur für die Samengewinnung vermehrt, sondern da bleiben ja auch noch Früchte übrig. Was passiert denn damit?
Genau, die verkaufen wir zum größten Teil ab Hof.
Ja.
Und es ist mittlerweile so, dass die Kunden das wissen, und auch viele Kunden, die sonst nicht hier auf dem Hof einkaufen, kommen aber, wenn es Tomaten gibt. Und wir machen das so, wir haben an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Dienstags und freitags ist der Hofladen geöffnet, und dann kommt die frische Tagesernte auf einen großen Tisch, wird vom Laden ausgestellt, und die Kunden können sich einfach bedienen, also sich selber aussuchen, welche sie möchten. Wir verkosten die Tomaten auch, also man kann sie auch probieren. Und das ist schon immer so ein bisschen so ein Highlight, das kann man nicht anders sagen.
Bis wann ist das Tomatenzeitfenster?
Ja, die ersten sind vielleicht so reif, je nach Wetterlage, ich sag mal Mitte Juli. Und die letzten, wenn man Glück hat, letztes Jahr haben wir sehr lange noch ernten können, bis Anfang November, Mitte November. Aber die Hochzeit ist tatsächlich August, September. Also
ja,
das ist so,
genau.
August ist einfach der Tomatenmonat, da schmecken die auch am besten. Und man kann sich wirklich aus einer großen Fülle heraus bedienen. Das ist einfach.
Und ansonsten gibt es ja wahrscheinlich auch frühere und spätere Sorten, sodass es also nicht über das gesamte Zeitfenster die gleichen Sorten gibt, sondern das wechselt so peu à peu.
Genau. Also
ja.
Es gibt so 4-5 Sorten, die einfach ein bisschen schneller reif sind. Das sind oft auch die kleineren, die Cocktailsorten. Damit fangen wir dann schon mal an. Und zum Ende hin gibt es dann auch einige Sorten, die gerade dann im Oktober erst besonders gut schmecken. Also da, wo die ersten Früchte, die man erntet, gar nicht so lecker sind, aber die letzten Früchte dann so richtig, ja, den tollen Geschmack hervorbringen.
Mhm.
Also das ist so gerade bei den großen Fleischtomaten oft so, bei der Ananastomate zum Beispiel. Die schmeckt dann wesentlich besser noch.
Ja, ne? Gibt es hier auf dem Gelände auch eine Küche?
Ne, hier auf dem Gelände direkt nicht. Also wir haben ja dem Werkhof zugehörig in Dortmund-Derne, das sind so von hier 3 Kilometer,
mhm,
auch eine Küche, die auch eine Kantine hat für die ganzen Mitarbeiter und Teilnehmer,
ja,
die da sind. Und die bekommen tatsächlich von uns dann sozusagen die Tomaten, die nicht vermarktungsfähig sind.
Ja.
Die kochen die ein, die machen Suppen oder Soßen daraus, die frieren die zum Teil auch ein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir für die ganzen Mitarbeitenden hier und auch für die Jugendlichen und auch für die Teilnehmer eine, sag ich mal, zweite Wahlecke haben. Also jeder kann sich so viel dann mitnehmen, wie er möchte. Und
mhm,
das wird auch gut genutzt.
Ja.
Und das finden wir auch richtig toll, weil wir einfach damit ja auch anregen, dass gerade die Jugendlichen und die Schüler viel mehr Gemüse essen.
Mhm.
So, das ist eigentlich richtig schön. Das wird gut. Also weggeworfen wird hier wirklich wenig.
Ja.
Und es gibt auch schon Kunden, die nachfragen, ob sie nicht Tomaten für die Suppe oder für Soße haben können. Das geht auch ganz gut.
Ja.
Genau.
Schön.
Ja. Und es ist ja auch so, dass viele der Tomaten als Jungpflanzen schon an die Kunden verkauft werden. und die im Grunde genommen dann auch selber schon eigene Früchte haben und dann auch vergleichen, warum wächst die bei euch so, warum wächst die bei mir ganz anders, wo man dann auch dann tatsächlich in die Diskussion kommt, liegt das am Boden, liegt das am Gießen, liegt das am Lüften. Also da entstehen immer ganz interessante Kontakte. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann bringen die auch mal ihre Früchte mit zum Vergleich. Und ich finde das immer sehr spannend, muss ich sagen. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass in den Jahren die Tomaten auch unterschiedlich schmecken. So, dass eine Ananastomate auch oft anders schmeckt als im Jahr zuvor zum Beispiel. Und es gibt auch einige Sorten, die sich tatsächlich etwas einkreuzen und verändern. Das ist bei Tomaten ja nicht so oft der Fall. Aber wir haben zum Beispiel eine grüne Traubetomate. Das ist also eine etwas größere Cocktailtomate, die grün abreift, so smaragdgrün, unheimlich süß ist, auch einen recht guten Geschmack hat so und einen guten Ertrag hat. Die war jahrelang eine ganz normale Stabtomate und jetzt in den letzten Jahren ist es plötzlich eine Buschtomate. Also sie wächst nicht mehr so hoch. Da hat sich halt irgendeine andere Sorte mit eingekreuzt. Das passiert aber bei den Tomaten selten. Mhm. Wir haben ja eine Tomate, die hat sich auch eingekreuzt zwischen einer Ananastomate und einer Marvel Stripe Tomate. Die ist dann so eine Zwischentomate geworden. Die hat dann der Herr Schulze von der Landwirtschaftskammer in Münster gemeint, die sollten wir doch jetzt die Dortmund-Tomate nennen. Ja, man hat auch manchmal Tomaten, da haben wir leider keinen Namen. Ich war ja vorletztes Jahr in der Provence und habe mir da auf so einem Wochenmarkt so eine kleine weiße ovale Tomate mitgebracht und eine kleine rot-braun gestreifte Cocktailtomate. Beide super im Ertrag, total lecker im Geschmack. Aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Das war da nicht rauszufinden. Und wir wissen natürlich auch nicht, es könnten unter Umständen auch beides vorher Hybridsorten gewesen sein. So ein Nachbau von einer Hybridsorte. Wir werden sie jetzt dieses Jahr wieder anbauen und einfach mal gucken, ob die sich dann auch irgendwie verändern. Mhm. Also man sagt den Hybridsorten ja nach, dass man die tatsächlich nicht nachbauen kann. Aber das nicht werden identisch. Wir sehen, genau, nicht identisch sind. Aber ja. Die waren jetzt alle super und auffällig gut in der Gesundheit und auch in der Wuchskraft und auch im Ertrag. Also waren wir sehr erstaunt, muss ich sagen.
Wenn jetzt jemand zuhört und glaubt, er hat irgendeine alte Sorte im Garten von irgendwoher, haben Sie noch Interesse, Ihr Sortiment auszuweiten?
Ja, also wir probieren jedes Jahr neue Sorten aus. Also
das heißt, es kommen auch von außen immer welche? Ja.
Genau, wir sind da ganz neugierig und machen das sehr gerne. Und es fallen auch jedes Jahr Sorten raus aus dem Sortiment, weil über 100 wollen wir nicht gehen.
Ja.
Also man muss irgendwo auch eine Grenze haben und 100 ist schon ambitioniert. Und da kommt auch schon mal was durcheinander, gerade weil wir mit so vielen Menschen arbeiten.
Ja.
Aber wir kooperieren ja zum Beispiel auch mit dem Koch Kalweit, Mario Kalweit, der hier in Dortmund Stadtmitte hat ja ein Restaurant, war auch mal lange Fernsehkoch vom WDR und hat jetzt hier so ein Michelin-Sterne-Restaurant gehabt, sag ich mal. Der selber auf seiner Terrasse von seinem Restaurant ein kleines Gewächshaus hat, in dem er auch, ich glaube, bis zu 60 Tomatensorten anbaut. Einfach, weil er auch Spaß dran hat. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und der hat auch sehr viele Sorten, die ich nicht habe und umgekehrt. Mhm. Und da tauschen wir uns auch sehr gerne aus und haben auch schon mal zusammen ein Tomatenabend sozusagen mit Slow Food in Bochum in seinem Restaurant veranstaltet, wo es dann ein 5-Gänge-Menü gab mit Tomaten in jedem Menü. Und vorher haben wir auch eine Verkostung gemacht für die ganze Gruppe und hatten da ungefähr, sag mal, 50 Sorten, die wir angeboten haben. Und sowas macht einfach auch Spaß. Ne? Das ist so einfach die Tomaten auch mal anders zubereitet zu essen. Also in so ein Michelin-Sterne-Restaurant gehe ich ja sonst eigentlich nicht.
Vielleicht aber schreiben Sie ja noch mal zusammen ein Kochbuch.
Ja, wir haben damit tatsächlich auch schon mal begonnen, aber er selber macht jetzt eine Website, die Genussjäger nennt sich diese Seite, wo man, ich glaube, auch mittlerweile 100 oder noch mehr Fotos von Tomaten sehen kann, die er selber anbaut oder die jetzt auch bei uns in der Gärtnerei gewachsen sind. Aha. Und gibt auch Rezepte dazu heraus. Also ich glaube, ein Kochbuch an sich auf Papierform will er jetzt nicht mehr machen, aber es war mal die Ursprungsidee. Ja. Genau. Ja. Genau.
Haben Sie noch irgendwelche Wünsche jetzt so für das beginnende Jahr hier in Bezug auf die Gärtnerei?
Ein ganz, ganz großer Wunsch ist, der sehr wahrscheinlich auch in Erfüllung gehen wird, dass wir ein neues Glasgewächshaus bauen werden. Also unser Glasgewächshaus ist sehr alt und baufällig und für die Jungpflanzenanzucht aber unabdingbar. Und dadurch, dass wir gerade in dem Bereich über die letzten Jahre extrem gewachsen sind und immer mehr Nachfragen haben, tut das wirklich Not. Und wir haben jetzt die Zusage bekommen, dass wir nach dieser Periode Jungpflanzenanzucht, also so Mitte Juni ungefähr, ein neues Gewächshaus bauen werden. Genau. Was wir momentan auch jetzt wieder machen, ist, dass wir nicht nur, also wir bauen ja nicht nur Tomatensorten an, historische, sondern auch die Chilis, aber wir haben auch immer einige Versuchssorten im Anbau, gerade für die Bingenheimer Saatgut AG. Da habe ich jetzt letzte Woche mit dem Jörg abgesprochen, dass wir auch nochmal Zwiebeln im Versuch anbauen, Paprika, auch 4 neue Tomatensorten, die die mit ins Programm nehmen wollen. Porree, Pak Choi, also so Versuchssorten anzubauen, das macht uns einfach auch immer Spaß, weil es interessant ist zu gucken, wie wachsen die denn auch hier. Ne? Ja, was steht sonst dieses Jahr auf dem Programm? Wir haben ein paar neue Jungpflanzenkunden gewinnen können, also auch Betriebe aus dem Windrattertal, die bei uns Jungpflanzen bestellt haben. Das ist natürlich auch immer ganz spannend, so neue Leute kennenzulernen und ja, wie klappt das? Klappt das gut? Das ist ganz schön. Ich mache ja selber privat eigentlich seit einigen Jahren auch Beratung für Wildblumenwiesen. Also ich bin eine Wildblumenwiese-Beraterin sozusagen, habe das über einen Landschaftsverband, habe ich da eine Fortbildung gemacht. Also da bin ich auch relativ aktiv mit dem hiesigen Imkerverein, ich imkere auch. Und da haben wir zum Beispiel jetzt im letzten Jahr hier in der Gärtnerei 4 Vergleichsstreifen ausgesät, also 4 Sorten im Vergleich. Und da am Thema dran zu bleiben, das ist mir auch wichtig so. Das wird in diesem Jahr sicherlich auch nochmal einige Projekte dazu geben.
Gut, dann wünsche ich viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.